Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. VW in Schwierigkeiten. Nach der Betriebsversammlung äußerten sich Beschäftigte sehr besorgt.
Was in der Halle jetzt passiert ist, das war schon bewegend im negativen Sinne. Das besonders als dann gesprochen wurde, dass eben für mich keine konkreten Lösungen oder Ansätze da nochmal genannt wurden.
Wir berichten dazu ein Gespräch mit dem Volkswirtschaftslehrer Professor Jens Südekum. Außerdem Nullrunde beim Bürgergeld und Stühlerücken in der ukrainischen Regierung. Vor Mitternacht schließlich Auszüge aus Zeitungen vom Donnerstag, die Gesa Wicke aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Wenn Volkswagen Husten und Schnupfen hat, dann liegt Niedersachsen im Bett und Deutschland putzt sich die Nase. Der Konzern in Wolfsburg gehört, wie auch Thyssen, zu den identitätsstiftenden Unternehmen in Deutschland, abgesehen von seiner wirtschaftlichen Bedeutung. Die Marke VW blickt in einen Abgrund. Der Finanzvorstand nannte heute Zahlen. Es fehlen uns die Verkäufe von rund 500.000 Autos, die Verkäufe für rund 2 Werke, anders ausgedrückt 5 Milliarden Euro. Europas größter Autobauer hat angekündigt, den eingeschlagenen Sparkurs in der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen. Auch Werksschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen werden nicht länger ausgeschlossen. Das sieht der Betriebsrat und das sehen die Beschäftigten naturgemäß anders. Und das haben sie dem Vorstand heute während der Betriebsversammlung zu verstehen gegeben. Jannik Wichers.
Die Stimmung ist merklich aufgeheizt heute Morgen bei der Betriebsversammlung in Halle 11 des VW-Stammwerks in Wolfsburg. Rund 5.000 Beschäftigte sind gekommen, 15.000 weitere, so die Zahlen des Betriebsrats, verfolgen das Geschehen vor der Halle. Die Wut gegen das VW-Management und ihre Planspiele um Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen schlagen den Managern von Volkswagen unverblümt entgegen. Pfiffe, Buhrufe, minutenlang, als VW-Markenchef Schäfer, Finanzvorstand Antlitz und der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Blume das Podium betreten. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hingegen wird fast schon mit Standing Ovations begrüßt. Sie habe einen großen Zuspruch und Unterstützung gespürt, sagte Cavallo im Anschluss an die Betriebsversammlung.
Von den Beschäftigten und das, was wir natürlich uns vorgestellt haben, dass es Riesenängste gibt, dass es auch Enttäuschung gibt, wie der Vorstand damit umgeht, dass wir in einer Krisensituation sind und jetzt androht, Standortschließungen zu machen und die Beschäftigungssicherung zu kündigen, hat die Belegschaft sehr deutlich und unmissverständlich dem Vorstand entgegengebracht, dass sie bereit sind, mit dem Betriebsrat und der IG Metall dafür zu kämpfen, dass das nicht kommt.
In ihren Vorträgen verteidigte die VW-Spitze heute ihre Ideen. Ohne zu sagen, was das Unternehmen genau vorhat, malte Finanzvorstand Antlitz jedoch ein düsteres Bild. Um die zu hohen Kosten bei der Kernmarke VW zu senken, bleibe dem Unternehmen maximal noch eine Zeitspanne von 2 Jahren, sonst könne das Ruder nicht herumgerissen werden. Der IG Metall-Bezirksleiter Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Thorsten Gröger betonte heute erneut, dass die Pläne, die VW hat, um das zu verhindern, nicht hingenommen werden.
Heute sind mehrere Dinge noch mal sehr, sehr deutlich geworden, dass die Belegschaft an dieser Stelle wirklich eng zusammensteht und dass das Unternehmen, wenn es wirklich diesen eingeschlagenen Weg weiter verfolgt, dass das Unternehmen damit rechnen muss oder sicher ist, dass das Unternehmen den erbitterten Widerstand der Beschäftigten, und das kann ich für die IG Metall auch sagen, dann auch in Kauf nehmen muss an der Stelle. Das Zweite, was deutlich geworden ist von den Unternehmensvertretern, ist heute nochmal unterstrichen worden, das, was am Montag auch bekannt gegeben worden ist.
Nämlich, so Gröger, Werksschließungen und das Aufweichen der Beschäftigungssicherung. Dass das jetzt in Frage gestellt wird, laut Gröger ein Novum, das erste Mal seit Jahren, gebe statt eines Miteinanders von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nun ein Gegeneinander. Eine Situation, die den VW-Beschäftigten offensichtlich zu schaffen macht.
Ja, durcheinander würde ich mal behaupten. Das, was in der Halle jetzt passiert ist, das war schon bewegend im negativen Sinne. Das, besonders als dann gesprochen wurde, dass eben für mich keine konkreten Lösungen oder Ansätze da nochmal genannt wurden.
Fühlt sich eigentlich nicht schön an.
Das Kosten runter müssen stellte auch die Betriebsratsvorsitzende Cavallo heute nicht in Frage. Allein der Weg, um VW für die Zukunft fit zu machen, müsse ein anderer sein, sagte sie. Schuld an der Misere trage das Management, kritisierte Cavallo. Sie habe heute deshalb dem Vorstand noch einmal die Forderungen der Arbeitnehmerseite deutlich gemacht. Nur über Arbeitskosten und Standortschließungen zu sprechen, sei zu kurz gegriffen.
Denn es gibt ganz viele Stellhebel, die das Unternehmen zu verantworten hat. Da geht es uns darum, dass wir natürlich wettbewerbsfähige, gute Produkte haben müssen, die Kundschaft auch uns aus den Händen reißt. Uns fehlen die Einstiegsmodelle in der Elektromobilität. Wir haben darüber gesprochen, dass wir im Konzern die Synergien, die wir schaffen können, über alle Konzernmarken nicht ausreichend aus unserer Sicht in Angriff nehmen. Es gibt leider an vielen Stellen eine Zerfaserung, Markenegoismen.
Dafür, dass Unternehmensanteile nicht zusammenarbeiten, trage das Management die Verantwortung. Der Vorstand müsse all das besser koordinieren und steuern, so Cavallo. Es würden Milliardenbeträge verschwendet. Cavallo forderte von der VW-Spitze, sich jetzt zügig an den Verhandlungstisch zu setzen, um über die weiteren Schritte zu sprechen.
Jannik Wiechers. Die Bundesregierung plant stärkere steuerliche Anreize für E-Autos als Dienstwagen. Lothar Lenz.
Die Elektromobilität in Deutschland bleibt weit hinter den Erwartungen der Bundesregierung zurück. Seit letzten Dezember die Kaufprämie für Elektroautos abgeschafft wurde, brachen die Neuzulassungen regelrecht ein. Jetzt will die Ampelkoalition im Rahmen ihres Wachstumspakets die Unternehmen bei der Elektrifizierung ihrer Firmenflotten unterstützen. Betriebe, die neue Fahrzeuge kaufen, können schon im ersten Jahr 40% des Neuwerts absetzen, den Rest in den 5 Jahren danach. Beschäftigte, die einen elektrischen Dienstwagen auch privat nutzen, profitieren weiterhin von einem reduzierten Eigenanteil. In Zukunft gilt das auch dann, wenn der Wagen neu mehr als 70.000 Euro gekostet hat. Insgesamt lässt sich die Bundesregierung die E-Auto-Förderung rund 600 Millionen Euro pro Jahr kosten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte vor dem Hintergrund der aktuellen Schwierigkeiten im VW-Konzern gesagt, die Autoindustrie sei ein Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland und das solle auch so bleiben.
Lothar Lenz. Am Abend haben wir Professor Jens Südekum erreicht. Er lehrt Volkswirtschaft an der Universität Düsseldorf. Professor Südekum ist auch Mitglied des Expertenkreises Transformation der Automobilwirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Professor Südekum, Sie lehren an der Heinrich-Heine-Universität. Wie würden Sie den Halbsatz vollenden? Denk ich an Volkswagen in der Nacht.
Dann bin ich noch hoffnungsfroh, wenn die richtigen Schlussfolgerungen aus der jetzigen Krise gezogen werden.
Also nicht um den Schlaf gebracht.
So weit würde ich nicht gehen. Ich schlafe eigentlich noch ganz gut.
Fangen wir an. Warum verdient VW mit seinen Autos kaum Geld?
Es kommen zwei Dinge zusammen. Erstens der chinesische Markt. China macht ja ungefähr 40% seines Umsatzes dort. Und der Markt ist in einem extremen Wandel. Das Verbrennerfahrzeug verschwindet sehr schnell und die Elektromobilität ist auf einem totalen Siegeszug. Und da hat VW für die chinesischen Kunden wenig anzubieten. Insbesondere kleine, günstige Elektroautos sind nicht im Programm. Das macht China selber und deswegen verliert VW Marktanteile. Und im heimischen Markt in Deutschland, in Europa, kommt die Elektromobilität auch nicht so richtig aus den Puschen, wegen der aktuellen Rezession, aber auch wegen struktureller Probleme. Und die Kombination dieser beiden Faktoren sind für mich die Auslöser der jetzigen Krise.
Wie kann das passieren, dass VW einen ganzen Markt verschläft?
Ja, ich glaube, man muss jetzt doch in der Rückschau sagen, dass VW, aber ich würde auch sagen, die ganze deutsche Autoindustrie, die guten Jahre, ich würde mal sagen, die goldene Dekade zwischen Finanzkrise und Pandemie, also 2009 bis 2019, wo sie ja wahnsinnig gut Geld verdient hat, nicht wirklich genutzt hat, um darüber nachzudenken, wie das Auto von morgen ausschaut, also was danach kommt. Da waren andere schneller, insbesondere China. Und deswegen ist man jetzt eben unter so starkem Druck.
Wie kann eine ganze Branche den Anschluss verpassen?
Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man sozusagen hinterher sagt und man hat dann alles gewusst, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Es ist nicht einfach zu beantworten. Aber manchmal ist es so, und das ist in der Wirtschaftsgeschichte ja schon oft vorgekommen, dass man zu erfolgreich war, vielleicht dann einfach so ein bisschen nicht mehr lernt, über das Morgen nachzudenken. Also ich glaube, das hat es in der Wirtschaftsgeschichte oft gegeben. Und mit so einem Phänomen haben wir es, glaube ich, auch hier zu tun.
Warum vollzieht sich der Wandel zur Elektromobilität allgemein in Deutschland im Schneckentempo?
Auch da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen haben wir momentan einfach eine immer noch schlechte gesamtwirtschaftliche Stimmung. Wir sind ja so immer noch in der Stagnation, teilweise einige sagen auch Rezession. Also die Leute geben kein Geld aus und das gilt dann eben auch für Autos. Und dazu kommt aber noch, dass eine Verunsicherung einfach noch im Markt ist. Also einerseits ist zwar irgendwie klar, das Verbrennerfahrzeug wird verschwinden, es wird es langfristig nicht mehr geben. Langfristig wird der Großteil der Autos in Deutschland Elektromobilität sein, aber für den einzelnen Kunden ist das irgendwie noch weit weg. Ja, also dass man sagt, naja, es wird irgendwann Mitte der 30er Jahre, aber wenn jetzt was ist, dann kaufe ich vielleicht doch nochmal einen Verbrenner und gehe noch nicht, schalte noch nicht um auf die Elektromobilität. Man wartet also so ein bisschen ab, teilweise auch rational, weil man denkt, ach, vielleicht sind die Elektroautos in 2 Jahren, in 5 Jahren besser und noch billiger. Dann warte ich einfach ab, aus Kundensicht rational, aber das verstärkt natürlich dann die Probleme für VW und für die deutsche Autoindustrie.
Was muss VW jetzt tun?
Wichtig ist jetzt aus meiner Sicht natürlich erstmal die akute Krise zu lösen. Der Fehlbetrag sind ja 5 Milliarden Euro. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. VW hat vor einigen Wochen ein großes Investitionspaket angekündigt, 180 Milliarden schwer. Davon 120 Milliarden für Elektromobilität, das ist auch sicherlich richtig und gut, aber auch nochmal 60 Milliarden für Verbrennerfahrzeuge, wo zumindest ich mich mal frage, ob es da nicht vielleicht auch ein bisschen weniger tun würde, um zum Beispiel jetzt einfach diesen aktuellen Fehlbetrag, die 5 Milliarden da auszugleichen. Das scheint mir jetzt erstmal sinnvoller zu sein, als direkt quasi mit der Keule Betriebsschließung zu kommen, dass also die Beschäftigten am Ende das bezahlen sollen, weil aus meiner Sicht können die jetzt wenig für die aktuellen Schwierigkeiten.
Können Sie sich vorstellen, dass es auch ohne Standortschließungen geht?
Nein, wir haben ja heute erlebt bei der Betriebsversammlung, dass die Beschäftigtenseite das unbedingt will. Und 5 Milliarden ist natürlich eine Menge Geld, schon klar. Aber ich glaube, wenn die Zahlen, die ich genannt habe, in etwa stimmen, glaube ich, kann es auch andere Möglichkeiten geben, diesen Fehlbetrag zu organisieren. VW hat ja zum Beispiel auch hohe Dividenden ausgeschüttet. Zum Beispiel gibt es die Eigentümer von VW, die nachlegen könnten. Also von daher glaube ich, muss es nicht zwingend zu dieser Betriebsschließung kommen. Aber selbst wenn man das jetzt kurzfristig nochmal vermeidet, die wirklich interessante Frage ist ja, werden jetzt wirklich auch die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und setzt VW jetzt wirklich massiv auf die Elektromobilität und vor allem auch auf kleine und bezahlbare Elektroautos, weil ich glaube, nur dann werden sie langfristig wirklich eine Zukunft haben.
Im Grundgesetz steht ja der Satz Eigentum verpflichtet. Sie haben eben die Eigentümerfamilien genannt. Was bedeutet dieser Satz jetzt, bezogen auf VW, für Porsche und Piëch?
Ich denke, die Eigentümer müssen sich die Frage stellen, womit will VW in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren Geld verdienen? Was ist das Geschäftsmodell von morgen? Und dann eben dafür sorgen, dass dieses Geschäftsmodell jetzt auch mit Nachdruck ausgebaut wird. Das, würde ich sagen, ist deren Verantwortung.
Welchen Teil der Verantwortung trägt die Politik an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten von VW und anderen Automobilkonzernen?
Gut, für die Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt kann die Bundesregierung nichts. Und diese Schwierigkeiten wären auch da, wenn die Bundesregierung eine völlig andere wäre. Wo ich eine Verantwortung der Politik sehe, ist, dass von dort eben auch ein klares Bekenntnis für die Mobilität von morgen, also letztlich für auch die Transformation weg vom Verbrenner hin zu klimaneutralen Alternativen, und das ist in aller Regel eben die Elektromobilität, dass da kein Zweifel aufkommen darf. Also wenn jetzt wieder eine Debatte losgeht, ach, wollen wir dieses sogenannte Verbrennerverbot nicht noch ein bisschen verschieben, nicht 2035, wollen wir nicht noch 5 Jahre länger und so weiter, dann scheint das auf den ersten Blick vielleicht der Automobilindustrie zu helfen, weil man da den Druck draus nimmt. Aber in Wirklichkeit verschlimmert es ja die Probleme, weil dadurch die Illusion nur genährt wird, dass man irgendwie noch ein paar Jahre weiter wursteln kann. Ich glaube aber, die Überlebensfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit der Autoindustrie wird nur dann gegeben sein, wenn sie jetzt so schnell wie möglich wettbewerbsfähige Angebote im Bereich der Elektroautos tatsächlich auf den Markt bringt. Und dafür ist Schnelligkeit gefragt und jetzt nicht irgendwie eine Verzögerungstaktik.
Was bedeutet das bezogen auf die Ladeinfrastruktur in Deutschland?
Ja, die Bundesregierung hat einige Instrumente in der Hand, um eben den Markthochlauf von Elektromobilität zu beschleunigen. Das erste habe ich gerade genannt, dass dieses Verbrennerverbot, das sogenannte Verbrennerverbot, nicht zur Disposition gestellt wird. Dann wurde ja heute auch gesagt, dass jetzt ein Teil der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung zeitlich vorgezogen wird, nämlich Sonderabschreibungsregeln für Geschäftswagen, wenn es Elektroautos sind. Das ist auch sicherlich gut, wird aber, glaube ich, jetzt alleine insbesondere VW nicht so helfen. Ich glaube, insbesondere geht es darum, dass die Bundesregierung die Ladeinfrastruktur noch mal deutlich beschleunigt und ausbaut, weil wir haben hier so ein bisschen mit einem Henne-Ei-Problem zu tun. Also Menschen, die jetzt nicht ein Eigenheim mit Garage haben, wo eine Wallbox hängt, sondern die letztendlich darauf angewiesen sind, ein Elektroauto öffentlich zu laden, zu tanken. Die machen das nur, die kaufen sich nur ein Elektroauto, wenn sie sich sicher sein können, dass eben auch genug Ladepunkte da sind. Gleichzeitig werden Ladepunkte nur aufgebaut, wenn die Unternehmen davon ausgehen, dass es auch genug Kunden, also genug Elektroautos gibt. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Und wenn die Bundesregierung da jetzt ein klares Signal gibt und die Ladeinfrastruktur beschleunigt ausbaut, dann kann dieses Henne-Ei-Problem durchbrochen werden aus meiner Sicht. Und dann kann es auch gelingen, dass Leute sich Elektroautos kaufen, die nicht über eine Garage und nicht über eine Wallbox verfügen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Morgen früh können Sie ab 7.15 Uhr bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, SPD, hören. Und weitere Informationen zu VW auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Teuer und wenig wirksam, die Kritik am Bürgergeld hält an. Jetzt möchte die Bundesregierung eine Nullrunde einlegen. Das heißt, die mehr als 5 Millionen Empfängerinnen und Empfänger müssen auch im nächsten Jahr mit dem gegenwärtigen Betrag auskommen. Der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister hält das auch deshalb für vertretbar, weil die Verbraucherpreise im August so langsam gestiegen sind wie seit mehr als 3 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate lag bei 1,9%. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Die FDP beugt sich dem, was sie selbst mitbeschlossen hat. Anders als von den Liberalen gefordert, wird das Bürgergeld nicht gekürzt. Nach dem deutlichen Rückgang der Inflation wäre ein Minus von 24 Euro tatsächlich denkbar gewesen. Doch die Ampelkoalition hatte bei Einführung des Bürgergeldes eine Besitzstandsgarantie gegeben. Demnach kann es ohne erneute Gesetzesänderung kein Minus geben. Allerdings kündigt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD eine Nullrunde für das kommende Jahr an.
Wir haben klare Anforderungen der Verfassung. Und da wird nicht jedes Jahr gewürfelt, wie sich die Regelsätze erhöhen, sondern es gibt eine Verfassung und es gibt einen Anpassungsmechanismus, den der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Übrigens mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP, SPD, Grün. Und der bedeutet grob, dass wenn die Inflation hoch ist, und die war im letzten Jahr hoch, vor allen Dingen bei Lebensmittelpreisen und bei Strom, es eine entsprechende Anpassung gibt, damit das Existenzminimum gesichert ist. Wenn die Preise runtergehen, dann geht es auch mal in Richtung Nullrunde.
Bijan Jirsaray wertet diese Nullrunde als Schritt in die richtige Richtung. Wer arbeiten geht, muss stets deutlich mehr in der Tasche haben als jemand, der vom Geld der Steuerzahler lebt, betont der FDP-Generalsekretär. Allerdings drängen die Liberalen weiter auf Korrekturen beim Bürgergeld. Der Parteivorsitzende will die Zuverdienstmöglichkeiten ausweiten. Damit versucht Christian Lindner, auch der Schwarzarbeit von Stützeempfängern entgegenzuwirken.
Wer eine zusätzliche Stunde leistet, muss auch davon profitieren. Und deshalb ist schon seit vielen Jahren meine Überzeugung, dass die Zuverdienstgrenzen so angepasst werden müssen, dass die Leute, die mehr tun, die überhaupt was tun, davon auch individuell einen Vorteil haben.
Arbeitsminister Hubertus Heil verspricht schärfere Sanktionen. Heil verweist darauf, dass es immer Mitwirkungspflichten für Bürgergeldempfänger gegeben habe. Jedoch beklagen die Jobcenter zunehmend, dass die Kontrolle zu bürokratisch sei. Das will der SPD-Minister nun anpacken.
Wenn jemand chronisch nicht zu Terminen kommt, dann gibt es Leistungseinschränkungen. Das ist auch in Ordnung so. Was mir besonders wichtig war, war ein Zeichen zu setzen gegen Sozialmissbrauch. Wenn jemand schwarz arbeitet und noch Stütze bezieht, dann ist das nicht nur ein Straftatbestand, sondern es wird zukünftig auch hart sanktioniert.
Der Kurs wird inzwischen auch von den Grünen mitgetragen. Bei NTV bezeichnet Fraktionsvize Andreas Audretsch die Nullrunde im kommenden Jahr als logische Folge der sinkenden Teuerungsrate. Allerdings wird auch von Sozialdemokraten immer wieder beklagt, dass der Abstand zwischen Niedriglöhnen und Bürgergeld weiterhin zu gering sei. Wir versuchen zu relativieren, dass das Bürgergeld eigentlich gar nicht höher ist als ehrliche Arbeit, schreibt der Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir in einem Facebook-Beitrag. Die Menschen fühlen das aber ganz anders, wenn sie sehen, dass man arbeitslos fast genauso gut lebt wie als arbeitender Mensch. So der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium. Die Reform des Bürgergeldes dürfte damit ein wichtiges Thema sein, wenn sich die SPD-Bundestagsfraktion morgen im brandenburgischen Nauen zur Klausur trifft.
Frank Capellan. Brandmauer, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, Abgrenzungsbestrebungen machen auch sprachlich erfinderisch. Mit der AfD wollen die Christdemokraten sowieso nicht zusammenarbeiten. Jetzt regt sich Widerstand gegen einen Handschlag Richtung BSW. Die Wagenknecht-Partei verbindet mit der AfD, dass sie im ukrainischen Freiheitskampf auf Putins Seite steht. Kritik an dem mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Kreml-Regimes hört man aus beiden Gruppierungen kaum, umso häufiger Vorwürfe gegen den Westen. Das passt nicht zur Partei von Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Mehr als 100 Unionsmitglieder, vor allem aus der CDU, aber in Teilen auch aus der CSU, sollen sich laut Angaben der Initiatorin schon dem Aufruf angeschlossen haben, indem man sich gegen eine Zusammenarbeit zwischen CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht ausspricht. Darunter Frank Saarfeld, Unionsbasismitglied. Er sagte unserem Hauptstadtstudio:
Die Union vertritt seit ihrer Gründung, seit Konrad Adenauer über Franz Josef Strauß und Helmut Kohl und später Angela Merkel, klare Werte: Westbindung, NATO-Mitgliedschaft, europäische Einigung.
Diese Werte dürften nicht zur Disposition stehen und zur Verhandlungsmasse werden.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht, und das besteht aus Sarah Wagenknecht, ist gegen alle diese Werte, die die Union seit 1949 verkörpert. Mit Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis darf es daher keine Zusammenarbeit geben und der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU muss dringend auch auf das BSW ausgeweitet werden.
So Parteimitglied Saarfeld. Ähnlich argumentiert der Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union, Dennis Radtke. Er sagte dem Tagesspiegel, der zuerst über den Aufruf berichtet hatte, jeder politische Akteur wisse, wofür das BSW inhaltlich stehe, nämlich gegen elementare christdemokratische Grundüberzeugungen wie die Westbindung, die liberale Demokratie und die europäische Einigung. AfD und BSW wollten die CDU zerstören, weil sie das letzte Bollwerk der politischen Mitte sei, so Radtke. Roderich Kiesewetter, Außen- und Verteidigungspolitiker der CDU, sagte ebenfalls im Tagesspiegel, das BSW wolle die demokratische Mitte inklusive der Union als Volkspartei aushöhlen und ihre Grundwerte unterminieren, weshalb eine Zusammenarbeit ausgeschlossen sein sollte. Die Aufnahme in einen Unvereinbarkeitsbeschluss sei für ihn somit absehbar, so Kiesewetter. Einen solchen Beschluss, der eine Zusammenarbeit ausschließt, gibt es momentan nur für die Linke und die in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD. Würde man nun auch ein Bündnis mit dem BSW ausschließen, würde das die Regierungsbildung in Thüringen und Sachsen wohl erschweren. Entsprechend hält sich die Begeisterung über den Vorstoß in Sachsen und Thüringen in Grenzen.
Wir werden unseren sächsischen Weg gehen. Ich brauche keine Ratschläge, weder aus dem Bund noch aus anderen Bundesländern. Ich neige auch nicht dazu, anderen Ländern Ratschläge darüber zu geben, wie sie zu ihren Koalitionen finden.
Zu Christian Hartmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Sachsen. Dort wäre eine Mehrheit im Moment nur über ein Bündnis von CDU, BSW und SPD möglich. Für andere Mehrheitsbündnisse bräuchte es die AfD oder die Linkspartei, mit denen die Christdemokraten eine Koalition ausgeschlossen haben. Hartmann macht aber auch deutlich, dass es so sei,
dass keine freudige Erregung, jubelndes Begeistern herrscht, aber auch kein Einzementieren, sondern es geht darum zu schauen, wie auf Grundlage dieses Wahlergebnisses, und das ist politische Verantwortung, ein Wahlergebnis zur Kenntnis zu nehmen, die Möglichkeiten definiert werden, wie wir zu einer stabilen Regierung kommen.
Dass es Bauchschmerzen in der CDU gibt, wenn es um ein Bündnis mit Sarah Wagenknechts Partei geht, ist nicht neu. Auch Friedrich Merz artikulierte diese im Juni noch recht deutlich.
Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen. Für Frau Wagenknecht gilt ja beides. Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.
So Merz in der ARD. Er musste diese Aussage dann aber wieder relativieren. Ein Bündnis wurde von da an nur noch für den Bund ausgeschlossen, da sich zu diesem Zeitpunkt schon andeutete, dass man in Thüringen, Sachsen und vielleicht demnächst auch in Brandenburg möglicherweise mit dem BSW ins Gespräch kommen muss, um überhaupt eine Regierung bilden zu können. Ob man aber am Ende tatsächlich zusammenkommt und unter welchen Bedingungen, das werden erst die kommenden Wochen zeigen.
Katharina Hamberger. Eine Lehre aus den Wahlen in Sachsen und Thüringen lautet: Wer überzeugende Angebote zur Begrenzung der Asylmigration vorlegt, hat bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr die besten Chancen. Eine Herausforderung für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Eine solche Steuerung der Asylzuwanderung widerspricht dem Selbstverständnis vieler Parteimitglieder. In Thüringen ist die Partei künftig eine außerparlamentarische. Die Bundestagsfraktion versammelte sich heute in Klausur. An Katrin Büsker.
Welche Lehren können die Grünen aus den Landtagswahlen ziehen und wie muss sich die Fraktion für die kommenden Haushaltsverhandlungen aufstellen? Über diese Fragen diskutiert die Partei heute und morgen bei einer Klausur des erweiterten Fraktionsvorstandes. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge nannte heute bereits erste Beispiele, was in Zukunft für ihre Partei wichtig werde.
Wir haben für uns identifiziert, dass wir mehr Klarheit auch in den Fragen brauchen, die für uns vielleicht nicht die leichtesten sind.
Beispiel Migration. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck das letzte Woche gemeinsam verhandelte Sicherheitspaket der Bundesregierung hervorhob und die gute Zusammenarbeit daran lobte, markierte Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann auch Grenzen für die Grünen. Grundsätzlich sei man hier zu Gesprächen bereit.
Was wir aber erwarten, sind konstruktive und rechtlich einwandfreie Vorschläge und nicht jeden Tag irgendeinen neuen Vorschlag, der am nächsten Tag wieder eingerollt wird, weil er keiner sachlichen, nüchternen Betrachtung und Praktikabilität entspricht. Gerade bei der inneren Sicherheit ist auch Friedrich Merz gefordert und seine Union.
Hasselmann kritisierte, dass Merz nicht über Sicherheitsthemen diskutieren wolle. Die Union fokussiert derzeit stark auf Asylfragen. Die Grünen aber sehen auch sicherheitspolitisch Nachholbedarf.
Wir glauben, dass die Sicherheitsbehörden besser ausgestattet werden müssen. Es ist nicht ausreichend, wie wir unseren Verfassungsschutz, wie wir das Bundeskriminalamt, wie wir unsere Polizei und auch wie wir unsere Behörden bei der Frage der Rechtsdurchsetzung und der Vollzugsdefizite, wenn es um Migrationsfragen geht, unterstützen.
Die Grünen sind bemüht, bei diesen Themen Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, aber auch deutlich zu sagen, was für sie eben nicht geht. So betonte Außenministerin Annalena Baerbock den grundsätzlichen Wert des Asylrechts.
Terrorismus bekämpft man nicht mit Hysterie, sondern Terrorismus bekämpft man in einer liberalen, in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft mit dem größten Miteinander von demokratischen Akteuren, aber vor allen Dingen mit der gemeinsamen, vielfältigen Gesellschaft.
Auch auf der To-Do-Liste, die Grünen wollen wieder mehr Spaß an Klimaschutz wecken, deutlich machen, dass Menschen und Unternehmen von Maßnahmen profitieren könnten. Mit Blick auf die Wahlkämpfe fordern sie außerdem die Einrichtung einer Taskforce Desinformation, um etwa russischer Einflussnahme entgegenzutreten, so Co-Fraktionschefin Hasselmann.
Wie gerüstet sind wir als Deutscher Bundestag, die Bundesregierung, unser Land insgesamt? Deshalb die Taskforce Desinformation, der sich alle Ministerien, das Bundeskabinett und der Kanzler stellen müssten, mit konkreten Ergebnissen zwischen Bund und Ländern.
Die Grünen machten außerdem deutlich, die Art des Umgangs in der Ampel ist aus ihrer Sicht weiter sehr problematisch. Ein Aussteigen aus der Koalition kommt für sie allerdings nicht in Frage. Dass dies auch für die FDP keine Option sei, erklärte heute Fraktionschef Christian Dürr gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er reagierte damit auch auf vielstimmige Gedankenspiele aus seiner Fraktion zum Ende der Ampel. Die FDP-Fraktion ist seit heute in Hamburg in Klausur.
Ann-Kathrin Büsker. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Die Bundeswehr hat das erste Flugabwehrsystem Iris-T in Betrieb genommen. Moritz Kotlin.
Konkret geht es dabei um das Luftabwehrsystem Iris-T-SLM. Damit kann die Bundeswehr künftig etwa feindliche Drohnen, Marschflugkörper, Flugzeuge oder Helikopter abwehren. Kanzler Scholz sprach von einem neuen Kapitel der europäischen Luftabwehr. Es gehe Deutschland um die Wahrung von Sicherheit und Frieden in Europa. Pistorius betonte, dass man mit diesem System eine wichtige Lücke bei der deutschen Fähigkeit zur Luftverteidigung füllen würde. Insgesamt werden bis 2027 noch 5 weitere Flugabwehrsysteme dieser Art ins schleswig-holsteinische Todendorf kommen. Die Kosten belaufen sich laut Luftwaffe auf insgesamt 950 Millionen Euro. Finanziert wird das aus dem Sondervermögen der Bundeswehr. Außerdem sollen in Zukunft ausländische Soldatinnen und Soldaten in Todendorf an dem neuen Verteidigungssystem ausgebildet werden. Bereits jetzt werden dort ukrainische Soldaten geschult. Die Ukraine hat bereits 4 Iris-T-Modelle von Deutschland erhalten.
Das Bundeskabinett möchte mit einer Reform des Baurechts den Wohnungsbau erleichtern. Hans-Joachim Viehweger.
Bauen soll schneller und einfacher und dadurch billiger werden. Dieses Ziel verbindet Bauministerin Clara Geiwitz mit der angestrebten Reform des Baurechts. Beispielsweise soll das Aufstellen von Bebauungsplänen in den Gemeinden beschleunigt werden. Gerade in angespannten Wohnungsmärkten könnte es für die Kommunen einfacher werden, von Bebauungsplänen abzuweichen, so Geiwitz.
Das sind konkrete Maßnahmen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Zum Beispiel dadurch, dass wir es möglich machen, in der zweiten Reihe zu bauen. Viele haben ja große Einfamilienhausgrundstücke, wo noch Platz für ein zweites Haus wäre. Oder wir erleichtern die Aufstockung von Dachgeschossen.
Auf der anderen Seite können die Kommunen den Bauherren zusätzliche Auflagen im Sinn des Klima- und Hitzeschutzes machen. Das wiederum kritisiert Jan-Marco Lutschak, baupolitischer Sprecher der Unionsfraktion. bauen, könnte dadurch bürokratischer, aufwendiger und damit teurer werden. Lutschak fordert, ähnlich wie verschiedene Wirtschaftsverbände, dass der Bau neuer Wohnungen bei der Abwägung mit anderen Belangen generell Vorrang haben sollte. Hier müsse im parlamentarischen Verfahren nachgebessert werden.
Razzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande in mehreren Bundesländern. Ludwig kennt sie ja.
In den frühen Morgenstunden schlug die Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9 in Jena zu. Insgesamt sind 5 Haftbefehle vollstreckt worden. Die Ermittlungen richten sich gegen 18 Beschuldigte. Bei ihnen handelt es sich um Syrer, Iraker und Bulgaren. Sie sollen in den letzten beiden Jahren mindestens 140 Menschen über die Westbalkanroute eingeschleust haben. Für die Schleusungen sollen Kleintransporter genutzt worden sein. Die Menschen wurden demnach zunächst in einer Wohnung in Jena untergebracht. Zur Bezahlung soll dem Sprecher zufolge sogenanntes Hawala-Banking genutzt worden sein. Bei diesem informellen Zahlungssystem wird Bargeld über Mittelsmänner transferiert. Die Ermittler seien der Bande auf die Spur gekommen, nachdem mehrmals Transporter auf der Westbalkanroute aufgehalten worden seien. Aus diesen Einzelfällen habe sich dann das ganze Große ergeben, so der Sprecher der Bundespolizei. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Gera.
Die USA werfen Russland Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf vor. Nina Barth.
US-Justizminister Garland sprach von einer russischen Geheimkampagne mit dem Ziel, sich in die Wahlen in den USA einzumischen und das Ergebnis zu beeinflussen. Der Kreml habe über seine Staatsmedien ahnungslose Influencer aus den USA dazu gebracht, Propaganda zu übernehmen. Die USA haben deshalb nun mehrere Personen und Organisationen mit Sanktionen belegt, darunter russische Nachrichtenagenturen. 2 Mitarbeiter des russischen Staatssenders RT werden strafrechtlich verfolgt. Außerdem beschlagnahmt die US-Regierung 32 Internetdomänen, die von russischen Akteuren genutzt worden seien, um die US-Wahl zu beeinflussen, so Garland. Das Finanzministerium erklärte, Akteure, die vom russischen Staat unterstützt würden, setzten seit langem eine Vielzahl von Instrumenten wie künstliche Intelligenz und gezielte Desinformationen ein, um das Vertrauen in die Prozesse und Institutionen rund um die US-Wahl zu untergraben. US-Geheimdienste warnen schon seit Monaten vor russischen Bemühungen, in die Präsidentschaftswahl einzugreifen. Dabei gehe es vor allem darum, die Demokraten um US-Präsident Joe Biden und Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris zu schwächen.
Bei einem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind 4 Menschen erschossen und mindestens 9 Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger Schüler, wurde in Gewahrsam genommen. Claudia Sache.
Unter den Toten sind 2 Schüler und 2 Lehrer der Appalachee High School nahe dem Ort Winder, rund 80 Kilometer von Atlanta, Georgia. 9 Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der örtliche Sheriff teilte bei einer Pressekonferenz mit, dass es sich bei dem Schützen um einen 14-jährigen Schüler handle. Der Junge sei gestellt und festgenommen worden. Er solle wie ein Erwachsener wegen Mordes angeklagt werden, so der Sheriff. Hintergründe und Motiv des Schülers sind noch unklar. Unbekannt ist auch, was für eine Waffe der Täter benutzte. US-Präsident Biden reagierte mit Betroffenheit und forderte erneut strengere Waffengesetze. Er sagte, im ganzen Land lernten Schüler, wie man sich duckt und deckt, statt lesen und schreiben zu lernen. Kamala Harris bezeichnete den Amoklauf bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire als sinnlose Tragödie. Sie sagte, die USA müssten dieser Epidemie der Waffengewalt ein für alle Mal ein Ende setzen. Donald Trump schrieb auf Truth Social, diese geliebten Kinder wurden uns viel zu früh von einem kranken und geistesgestörten Monster genommen.
Willkommen zur Börse. An der Wall Street hat der Dow Jones leicht zugelegt, plus 0,1% auf 40.974 Punkte. Der technologienlastige Nasdaq gab dagegen 0,3% auf 17.084 Zähler nach. Und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2% auf 5.520 Stellen ein. Frankfurt am Main, der DAX, beendete den Handel 0,8% schwächer mit 18.581 Punkten und der MDAX sank um 0,4% auf 25.296 Zähler. Heidi Radwilas.
Kommt beim deutschen Aktienindex jetzt die Korrektur, vor der die Analysten seit Wochen, ja fast seit Monaten warnen? Auch das war heute großes Thema an der Börse. Gestern Morgen noch ein neues Allzeithoch für den DAX, aber zu Handelsschluss dann ein deutliches Minus von 1%. Heute ging es weiter abwärts auf 18.592 Punkte, minus 0,8%. 2 Tage in Folge also ein markantes Minus für das deutsche Börsenbarometer. Teils wegen negativer Vorgaben aus den USA. Teils sicher auch, weil die Autobranche im DAX dick vertreten Schwierigkeiten hat. Schwächelnde globale Nachfrage, teils staatlich subventionierte Konkurrenz aus Asien, Probleme mit E-Mobilität und Software stehen hohen Produktionskosten in Deutschland gegenüber. VW kündigt eine Vollbremsung an. Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen stehen im Raum. Das Ganze zieht die Kurse von VW, Porsche, Mercedes und BMW und damit auch den DAX erneut nach unten. Dennoch rechnen viele Marktexperten beim deutschen Aktienindex momentan nicht mit einem Kursverfall auf breiter Front. Das derzeitige Minus sei vielmehr ein normaler Rücksetzer, auf den erneut steigende Kurse folgen könnten. Wie eine Art Sommergewitter. Im schwachen Gesamtmarkt standen die Aktien der Commerzbank heute überproportional unter Druck, minus 2,7%. Der Bund will seinen Anteil an der Bank von derzeit 16,5% schrittweise verkaufen. Der Staat hatte die Commerzbank während der weltweiten Finanzkrise mit Milliarden Steuergeldern vor dem Kollaps gerettet.
Heidi Radwilas. Putin hat sich nach längerer Zeit wieder aus seinem Land getraut. Man darf davon ausgehen, dass das Kreml-Regime vorher mit allen Mitteln dafür gesorgt hat, dass der russische Machthaber, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt, nach seinem Abflug aus Moskau in der Mongolei nicht hinter Gittern landet. Trotz seiner Verantwortung für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine. Unterdessen fand in Kiew ein Stühlerücken in der Regierung statt. Staatspräsident Volodymyr Selenskyj verspricht sich von der Umbildung neue Energie. Andrea Beer.
In den Nachrichten ist die laufende Regierungsumbildung ein wichtiges Thema. Wir brauchen neue Energie, um den Staat in vielen Bereichen stärker zu machen. So begründete Präsident Volodymyr Selenskyj den geplanten Regierungsumbau auf einer Pressekonferenz in Kiew. Sei es internationale Politik oder Diplomatie. Ich kann nicht vorhersagen, womit sich dieser oder jener Minister dann genau beschäftigt. Das wird beantwortet, wenn ihnen bestimmte Stellen angeboten werden. Die Zentralregierung müsse mehr mit den Kommunen zusammenarbeiten. Verteidigungsproduktion und NATO-Zusammenarbeit müsse ebenfalls gestärkt werden, so Selenskyj. Und für die Beitrittsverhandlungen mit der EU gäbe es künftig eine persönliche Verantwortung. Von mehr als 20 haben bisher 6 Ministerinnen und Minister ihren Rücktritt beim Parlament eingereicht, das sie formal entlassen muss. Die Ressorts Justiz, strategische Industrie, Umwelt, europäische Integration und Reintegration besetzter Gebiete werden vermutlich umgebaut oder neu besetzt. Wir brauchen ein neues Niveau informativer, kultureller und diplomatischer Arbeit. Jetzt ist es an der Zeit, den Regierungsinstitutionen der Ukraine neue Stärke zu geben. Und ich bin allen dankbar, die dabei helfen. Auch Außenminister Dmytro Kuleba scheidet aus dem Amt. Nach 4,5 Jahren ist der 43-Jährige wohl der international bekannteste Minister.
Ukraine wurde völkerrechtswidrig angegriffen.
Mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock war Kuleba oft unterwegs. Vor rund 3 Monaten in einem von Russland zerstörten Kraftwerk bei Kiew. Ukrainische Medien spekulieren unterdessen, wer welche Posten übernehmen könnte und sind sicher, dass Kuleba weiter eine Rolle spielt. Nicht der Präsident, sondern Regierungschef Denis Schmyhal schlägt neue Ministerinnen und Minister dem Parlament vor, das sie bestätigen muss. Nur 2 Ressorts darf der Präsident, der Werchowna Rada, vorschlagen, darunter das Außenamt. Oppositionspolitiker wie Andriy Ostatschuk sehen in der Regierungsumbildung wenig Sinn. Die Entscheidungen würden ohnehin nur von wenigen Menschen gefällt, so Ostatschuk auf Facebook mit Blick auf das Präsidentenbüro. Die Selenskyj-Berater dort agieren unter der Leitung von Stabschef Andriy Yermak. Sie haben aus Sicht vieler zu viel Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa am Dienstag befehligte Moskau auch in der Nacht auf Mittwoch dann wieder Drohnen- und Raketenangriffe, unter anderem auf Lviv. Dort wurden nach Angaben der regionalen Militärverwaltung viele denkmalgeschützte Gebäude getroffen und 7 Menschen getötet. Andriy Samry überlebte. Die Raketen waren erst lange in der Luft und dann gab es einen unglaublichen Aufprall. Ich habe es durch die Küche geschafft, das zerborstene Küchenfenster war bereits auf dem Boden. Mehr als 50 Menschen wurden in Lviv verletzt. Auch ein Familienvater, dessen Frau und 3 Töchter getötet wurden. Lvivs Bürgermeister Andriy Sadovy nach den Angriffen. Es ist eine Tragödie. Es war eine wunderbare Familie. Es ist eine Tragödie, weil unschuldige Menschen einfach von Russen getötet wurden. Und es gibt hunderte solcher Familien, sehr, sehr viele in unserem Land.
Andrea Beer. Fachleute haben die europäische Agrarpolitik unter die Lupe genommen und einen Bericht vorgelegt. Ergebnis: mehr Geld für kleinere Bauernhöfe in Europa und niedrigere Steuern auf Lebensmittel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Strategiebericht in Auftrag gegeben. Annabel Brockhus.
Resilienter, nachhaltiger, wettbewerbsfähiger. So soll die Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union aussehen. Das betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Brüssel.
We all know already today that we must do more and we will do more to protect our farmers and to make the agri-food system more resilient, more competitive, but most importantly also more sustainable.
Vor einem Jahr hatte sie den strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft angekündigt. Verbraucher und Umweltverbände, die Lebensmittelindustrie und Landwirte diskutierten über Monate, wie diese Ziele zusammengebracht werden können. Am Ende einigten sich die Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Positionen auf einen gemeinsamen Abschlussbericht. Peter Strohschneider hat als Vorsitzender des strategischen Dialoges für diesen Konsens gesorgt. Er hat bereits in Deutschland die Zukunftskommission Landwirtschaft geleitet. Seiner Ansicht nach sind Landwirtschaft und Ökosysteme oft eine Konstellation, in der es nur Verlierer gibt.
All too often, agricultural production and its natural preconditions have become entangled in a lose-lose constellation.
Aus lose-lose soll nun Win-win werden. Der Abschlussbericht des strategischen Dialoges empfiehlt eine Reihe verschiedener Maßnahmen, wie das gelingen kann. Ein Punkt: die gemeinsame Agrarpolitik der EU soll angepasst werden. Subventionen für Landwirte sollen zielgerichteter eingesetzt werden. Sollen die Landwirte profitieren, die es am dringendsten benötigen, erläutert Strohschneider.
Based on farmers' economic viability, the CAP should deliver income support for certain active farmers in a much more targeted way.
Agrarsubventionen machen rund 30% des EU-Haushaltes aus. Aktuell richtet sich die Unterstützung vor allem nach der bewirtschafteten Fläche. Ein Umbau der gemeinsamen Agrarpolitik ist auch für eine EU-Erweiterung relevant. Alleine dem Beitrittskandidaten Ukraine würden nach jetzigen Regeln 18% aller Agrarsubventionen zustehen. Außerdem sollen Landwirte belohnt werden, wenn sie ihre Böden nachhaltig bewirtschaften oder sich für Tierwohl einsetzen. Für Strohschneider geht es hierbei darum, hohe Ziele anzustreben und nicht nur EU-Rechtsvorschriften umzusetzen.
Environmental payments should go beyond what is required by existing EU legislation and aim at the highest ambition.
Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling hält dieses Anreizsystem für wichtig.
Geld darf in Zukunft nicht mehr wie bisher pauschal pro Hektar verteilt werden, sondern konkret für Umweltmaßnahmen.
Der agrarpolitische Sprecher der CSU-Europagruppe, Stefan Köhler, betrachtet den Abschlussbericht nach den europaweiten Bauernprotesten als Chance.
Insgesamt, wenn man den strategischen Dialog richtig angeht, ist es natürlich sicherlich ein Beitrag zur Entpolarisierung in der ganzen Debatte um die Landwirtschaft. Und man könnte alles auf vernünftigen Füßen stellen.
Annabel Brockhus. Gesa Wicke aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Donnerstag zusammengestellt, gesprochen von Anja Jatzeschan.
Ein Thema in den Kommentarspalten ist die Ankündigung von Bundesarbeitsminister Heil, dass das Bürgergeld 2025 nicht erhöht wird. In der Saarbrücker Zeitung lesen wir dazu, das Bürgergeld, von der Ampel eingeführt, hatte zur Diskussion geführt, ob sich Arbeit noch lohnt, weil der Grundsatz des Förderns und Forderns mit der Reform Anfang 2023 in Teilen außer Kraft gesetzt wurde. Die üppige Erhöhung wurde von vielen Arbeitnehmern, deren Gehälter nicht um 12% stiegen, als ungerecht empfunden. Die Nullrunde ist nun folgerichtig. Die Bundesregierung sollte den Mut haben, offen eine Senkung zu diskutieren, findet die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Wenn man das Bürgergeld als Sicherung des absoluten Existenzminimums versteht, als Überlebenshilfe auf dem Weg zum eigenen Einkommen, dann ist ein solcher Schritt keine unzumutbare Härte, sondern eine Frage der Gerechtigkeit. Die Leipziger Volkszeitung findet, im Grunde braucht es eine große Reform, die die Sozialleistungen neu aufeinander abstimmt. Das ist eine politische Kraftanstrengung, die bis zur kommenden Bundestagswahl aus Zeitgründen nicht umsetzbar ist. Nach den Debatten der vergangenen Monate weht ein schärferer Wind für die Bezieher der staatlichen Unterstützung, meint die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Wer sich nicht regelmäßig auf dem Amt blicken lässt, weite Arbeitswege für einen Job ablehnt oder nebenbei schwarz arbeitet, muss mit teils heftigen Einschränkungen rechnen. Die Regierung kehrt zum Grundsatz zurück, dass jemand, dem die Gemeinschaft in schwierigen Zeiten unter die Arme greift, auch eine Bringschuld hat, schnell wieder in Arbeit zu kommen. Die Frankfurter Rundschau spricht von einem durchschaubaren Wahlkampfmanöver. Der Bundesarbeitsminister setzt diese Botschaft Existenzminimum, nicht mehr, nicht weniger, wenige Wochen vor der Brandenburger Landtagswahl. Denn neu ist nicht, dass beim Bürgergeld eine Nullrunde bevorsteht. Allerdings hat die SPD in Sachsen und Thüringen miserabel abgeschnitten. Mit Kritik am Bürgergeld sind die WahlkämpferInnen immer wieder konfrontiert worden. Themenwechsel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Krise bei VW. Der eskalierende Arbeitskampf im Volkswagen-Konzern strahlt auf die gesamte Republik ab. Die Drohung des Managements mit Werksschließungen und Kündigungen ist eine Zäsur für Europas größten Autohersteller. Sie steht aber auch für die Lage in weiten Teilen der deutschen Industrie, denn Volkswagen ist kein Einzelfall. Die Süddeutsche Zeitung stellt klar, erstmals in der Geschichte des Unternehmens könnten Fabriken in Deutschland geschlossen werden. Kein Wunder, dass der Betriebsrat auf den Barrikaden ist. VW steht vor einem Arbeitskampf, wie ihn Deutschland schon lange nicht mehr erlebt hat.
Anja Jatzeschan mit den Pressestimmen vom Donnerstag, die Gesa Wicke aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten, dann unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht ab 5.05 Uhr. Die Informationen am Morgen mit Friedbert Meurer, darin ein Interview, wie gesagt, mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies zu VW. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.